Was ist jetzt eigentlich dieser Hype mit den Elektroautos?
Ja, die Elektroautos, eine gute Idee. Die Umsetzung halte ich für fragwürdig, weil Batterien ist der große Schwachpunkt. Wir setzen ja alle im Moment auf diese Hybridsysteme, wo dann eine Batterie geladen, entladen wird und wenn das dann nicht mehr reicht nach 50 Kilometer, 100 Kilometer, dann fahren wir mit normalem Benzin. Was soll das? Die Batterie ist extrem schwer. Selbst die neuesten Generationen haben noch ein großes, immenses Gewicht. Die Haltbarkeit ist lächerlich. Und die Schäden an der Umwelt, die so eine Batterie verursacht, erstens während ihrer Produktion und zweitens nach ihrer Lebensdauer, die sind gewaltig. Lithium-Ionen-Batterien ist ja im Moment so das Nonplusultra in der Energiespeicherung. Ist ein relativ giftiger Stoff. Wenn er in geringen Mengen anfällt, macht er wenig Probleme. Aber wenn ich mir vorstelle, bei den Unmengen an Batterien, die es mittlerweile gibt auf die Lithium-Ionen-Technik, sehe ich da noch ein gewaltiges Problem auf uns zukommen. Und so eine Batterie ist auch nicht besonders sicher, noch nicht. Weil man hat es ja erlebt bei Handys, die sind nicht umsonst manchmal explodiert. Weil wenn aus so einem Akku zu viel Energie entnommen wird, heizt er sich fürchterlich auf und platzt. So. Problem ist die Isolationstechnik innerhalb. Das sind ja Schichtfolien, die aufeinander liegen. Die werden extrem dicht zusammengepackt. Und damit die Batterie klein wird und bleibt, macht man diese Schichten sehr, sehr dünn. So, damit begrenzt man aber gleichzeitig die Möglichkeit der Energiespeicherung. Das ist ein Widerspruch in sich. Aber man hat dann so ein Zwischending gefunden, so. Aber es passieren immer noch Unfälle. Bei Autos kommen ja noch andere Probleme hinzu. Auto, wenn es normal fährt, ist ja schön und gut. Aber was ist, wenn es einen Unfall hat? Wenn es gestaucht wird? Die Batterie reißt auf. Dann gibt es einen Kurzschluss und diese Batterie explodiert. Oder kann explodieren. Muss nicht, aber kann. Und wie gesagt, die Lebensdauer so einer Lithium-Ionen-Batterie ziemlich begrenzt. Die Energiespeichermenge ziemlich begrenzt. So, sehen wir mal drüber hinweg. Ich brauche aber Strom, mit dem ich diese Batterie auflade. Wo kommt der denn mit her? Genau. So, und aus der Steckdose, ich bin ein umweltbewusster Mensch, ich habe Ökostrom bestellt. Das ist doch toll, wunderbar. Wo kommt der Ökostrom her? Man muss sich den Spaß machen, mal das Statistische Bundesamt sich zu Gemüte führen. Da gibt es eine Unmenge an Zahlen. Unter anderem auch Zahlen darüber, wie viel Ökostrom in der Bundesrepublik Deutschland vom Endverbraucher abgenommen wurde. Und wie viel Strom in der Bundesrepublik Deutschland auf Ökobasis produziert wurde. Oh Wunder, oh Wunder. Es wurde mehr Verbraucher erzeugt.
Kommt aus Norwegen.
Ja, es gibt einen viel fieseren Trick, der mittlerweile aufgeflogen ist. Deutsche Energieunternehmen kaufen ja auf sogenannten Strommärkten, Stromspotmärkten, Stromkontingente ein. So. Und wenn ich jetzt ein umweltbewusstes Unternehmen bin und sage, ich will Ökostrom kaufen, bin ich an die Börse, der Strom kostet genauso viel wie der andere, aber als der Öko ist, kann ich jetzt auch meinen Kunden etwas teurer verkaufen. Ja. Gibt nicht so viel Ökostrom. Ach, ist egal. Du verkaufst mir jetzt Ökostrom. Das ist doch wunderbar. Zertifikat, Ökostrom, ich habe das gekauft. Wunderbar. Jetzt geht das deutsche Unternehmen her und sagt, ich habe dir 1 Million Kilowattstunden Ökostrom gekauft. Wo der herkommt, das ist kein Mensch. Der kann aus dem Atomkraftwerk um die Ecke kommen. Das deutsche Unternehmen ist aus dem Schneider, weil in seinem Kaufvertrag steht drin, es hat Ökostrom gekauft. Was davor ist, wird gar nicht mehr geprüft. Lässt sich zum Teil auch gar nicht prüfen. Also so viel zu dieser Thematik. So, das heißt also, ich kann meine Batterie laden, mehr oder weniger schlechtem Gewissen. Ja, aber ich muss trotzdem wieder ein großes Kraftwerk bezahlen und die wenigen Energiekonzerne. Abhängigkeit wieder da. Und wenn ich mir die Energiebilanz anschaue, ich gehe jetzt mal von einem Kohlekraftwerk aus. Dort kommt einfach Kohle in den Ofen, wird verbrannt. Strom wird über die Turbine erzeugt, der Strom wird über die Leitung gejagt, kommt bei mir an die Steckdose. Ich pumpe das in die Batterie und fahre. Die Leistung, die auf der Straße ankommt, also messbar unten am Reifen, die Energie, die mir also zum Vortrieb bleibt, beträgt zu der Zeit weniger als ein Hundertstel von dem, was an Energie in der Kohle war.
Aber ist nicht der Elektromotor vom Wirkungsgrad erheblich höher als ein
Verbrennungsmotor? Ja, etliches.
Der liegt bei über 90% und der Verbrennungsmotor liegt bei, was ich, noch nicht mal 40%.
Richtig. Ja. Aber durch die Kette mit der Energiebeschleunigung aus Kohle oder auch mit anderen Sachen.
Achso, von Beginn bis zum Ende.
Ach, richtig, ja. Ja. Also von dem Moment, wo Energie als Strom erzeugt wurde, da habe ich schon die ersten Verluste im Generator.
Ja, ja.
Dann habe ich die Überlandleitung. Meine Steckdose ist auch nicht unbedingt die beste. Mhm. Mein Stecker mit Übergangswiderstand habe ich auch schon wieder Verluste. Mhm. Dann muss die Energie in die Batterie, in chemische Energie umgewandelt werden, habe ich Verluste. Dann muss ich die Energie aus der Batterie entnehmen, habe ich Verluste. Okay, ja. So, und dann kommt sie endlich an den Elektromotor an. Sieht ziemlich übel aus. Ja.
Da gab es in der vorigen Woche mal eine Notiz in den Nachrichten, das Umweltbundesamt hat eine Studie veröffentlicht, wo drin steht, dass die Umweltbilanz, die Elektroautos angeblich haben sollten, schlechter ist, als wenn ich mit einem Benzinauto fahre.
Das könnte fast hinkommen.
Ja, weil nämlich gerade bei der Produktion und sowas hat da alles anfällt. Wenn man alles rechnet, also jeden Schritt.
Also die Automatik nicht, aber nicht. Und da müssen wir jetzt fein aufpassen. Da wird nämlich wieder ganz geschickt von einigen Lobbyisten was gemacht. Es wird das Elektroauto verteufelt. Und das ist ein Riesenfehler. Man muss da ganz fein differenzieren. Das Elektroauto an sich ist genau wie du gesagt hast, eigentlich von der Nutzbarkeit der Energie das Beste, was uns passieren kann. Nur die Energie, die ich da reinstecke, da kommt es drauf an. Wo kommt die her und wie wird die erzeugt? Und wenn ich das über eine Brennstoffzelle mache, also ihr merkt, ich bin so ein Professor davon. Aber letztendlich ist es auch, naja, es ist einfach genial, was rund ist. Eine Brennstoffzelle hat einen Wirkungsgrad von dem, was ich gehe jetzt mal von einer Solarzelle aus, was in dem Fall heute das Schlechteste wäre. Ja, weil die hat eine relativ geringe Energieausbeute von der Energie, die als Sonnenstrahlung reinkommt. Aber erstens, die Sonnenenergie kostet nichts. Sie verbraucht sich nicht. Also brauche ich das gar nicht zu berechnen. Wenn ich dann nur 20% rauskriege, wunderbar. Aber die 20% habe ich. So. Und wenn ich die neue Technik von Solarzellen nehme, habe ich noch nicht die Kosten für die Herstellung und die Problematik mit der Entsorgung. Ne? Also, sag ich schon mal, gutes Plus. So, Transport habe ich zu Hause produziert. Also ich habe keine Transportwege. Verluste? Absolut minimal. Ein bisschen entweicht vom Verdampfen des Wasserstoffs, aber das ist so minimal. Das kann man fast vergessen. So. Und dann habe ich meine Brennstoffzelle im Auto. Das ist der einzige Verlustfaktor, der noch da ist dann. Im Moment haben Brennstoffzellen einen Wirkungsgrad zwischen ganz einfach und schlecht, je nach Verfahren, zwischen ungefähr 10-12%. Es gibt aber auch schon neue Verfahren, die liegen schon mittlerweile bei 60%. So, das sind aber nur Sachen der Verfahrenstechnik. Da muss man einfach länger dran forschen.
Gibt es eigentlich schon eine Möglichkeit, wo ich mein Einfamilienhäuschen autark mit Strom versorgen kann? Oder ist das noch...
Rein theoretisch könnte man das über so eine Brennstoffzelle oder eine Multibrennstoffzelle machen.
Kann ich die schon kaufen?
Ja. Okay. Sind aber noch relativ teuer.
Es gibt doch mittlerweile schon Einfamilienhäuser auch im Test, die haben selber jedes Haus für sich und ein kleines Kraftwerk.
Ja, da komme ich auch noch gleich zu. Es gibt dann nämlich schon auch eine neue Entwicklung, die noch weitergeht. Aber das ist auch noch ein halber Schritt. Ganz kurz nochmal zurück. Brennstoffzelle im Auto. So, ich habe den Wasserstoff im Tank drin, durch die Brennstoffzelle. Und Reifen dreht sich. Diese Energiebilanz sieht schon völlig anders aus. Wenn ich ab dem Moment der Solarzelle bis zu dem Moment, wo es unten am Reifen auf die Straße die Kraft übertragen wird, habe ich ein Verhältnis zwischen 1 zu 2 bis 1 zu 5, je nachdem, welche Technik ich dazwischen setze. Und wenn ich das mal bei dem anderen sehe, 1 zu 100 ist schon
ein bisschen was anderes.
Bisschen was anderes. Ja. So, und die Batterietechnik, ja, ne? Braucht man da nicht mehr drüber reden. Und deswegen kommt die in der Energiebilanz auch schlechter weg als ein normaler Automotor. So. Allein das ist ja schon mal etwas, wo man sagen müsste, oh, wir sind ganz schön dumm. Eigentlich muss man da ganz schnell was können.
Nein, wir sind nicht dumm, wir sind konsequent.
Ja, konsequent in unserer Dummheit.
Ja, viele Windparks oben in Norddeutschland zum Beispiel stehen still.
Ja,
da sind wir irgendwann noch, weil die sich nicht an die Umschaltwerke der großen Energieunternehmen anschließen können oder sich ja nicht gelassen werden.
Nee, die werden sonst nicht überlastet, deswegen dürfen die nicht einspeisen. Das ist das
Problem. Viele dürfen sich auch an die Umschaltwerke gar nicht erst anschließen. Da scheint es schon dran, weil die großen Werke es nicht zulassen.
Ja, sieht aber die Gesetzeslage mittlerweile anders aus. Es gibt eine Einspeisepflicht, die aber halt umgangen wird, weil der Netzbetreiber hat eine Priorität in der Verteilung. So, und wenn das Netz voll ist, ist es voll. Dann darf keiner mehr einspeisen.
Ja, und was hier dann auch noch dazu kommt, die Idiotie ist ja nur, dass du, wenn du mehr verbrauchst, weniger bezahlst, als wenn du wenig verbrauchst.
Ja, das ist aber mit allem so.
Ja.
Ist aber auch erklärbar. Ich kann ja gleich noch im Anschluss noch eine Zeit haben und ein anderes Beispiel geben, was viel krasser ist. Ja, also Brennstoffzelle. Eigentlich geht da nichts dran vorbei. Wir müssen umstellen. Wie gesagt, wir können anfangen sofort, weil Brennstoffzellen auch mit Erdgas, Methangas arbeiten können. Spricht eigentlich nichts dagegen, außer der Tatsache, dass es große Kräfte gibt, die dagegen haben. So, jetzt noch ein kurzes Wort zu den Biogasanlagen. Klingt toll, Biogasanlage. Ich sag's mal ganz krass, man nimmt Scheiße und verkehrt die. Man hat Strom. Toll. Diese ganzen Abfälle werden bei einer Temperatur von 40 Grad vergoren. Das ist ein Freundesprozess, den ich künstlich steuere. Und zwar unter optimalsten Bedingungen. Was da drin geschieht, ist aber Folgendes. Es werden Bakterien gezüchtet und am Leben erhalten und mit Futter versorgt und mit besten Umweltbedingungen für die Bakterien versehen, damit die ordentlich Fäulnisgase bilden, Methangas, was ich dann in einem Methangasgenerator verbrennen kann. Ist das schön und gut bis dahin? Millionen von Generationen an Bakterien, die normalerweise nie zusammenkommen würden, weil ich nehme Getreide, Mais, ich nehme Schweinegülle, ich nehme Rindergülle, Hühnergülle, schütte das alles in einen Topf und verliere das ordentlich. Was passiert? Jede dieser einzelnen Sorten hat eine ganz spezifische Art von Bakterien von Natur aus mit sich. In Abfällen, in Gülle, gibt es jede Menge Schadbakterien, gesundheitsgefährdende Bakterien, die für sich alleine in ihrer natürlichen Umgebung, solange sie, sagen wir, in der Rindergülle bleibt und in der Schweinegülle bleibt, relativ harmlos sind. Es gibt auch manchmal so ein paar Ausbrüche, aber halb so wild. So, jetzt nehme ich diesen ganzen Kram, sagen wir auf Deutsch, den ganzen Mist, schütte ihn in einen großen Pott und koche es ordentlich durch. Und das über zigtausende Millionen von Generationen an Bakterien.
Biologischer Kampfstoff.
Ja.
Ja, klar. So, jetzt kommt folgender Gag. Also der durchschnittliche Standdauer, je nach Typ dieses Biokraftwerkes, beträgt mehrere Wochen. Das heißt, die schütten ja permanent nach, das wird vergoren und unten der Rest, der Absatz, der wird so regelmäßig ausgeholt. Aber bis es eben von oben durchgegoren bis unten dann als Dünger rauskommt. Hat einige zigtausende bis Millionen Generationen an Bakterien, die es ganz wild miteinander und untereinander und kreuz und quer treiben konnten.
Mutation.
Richtig. Und zwar artübergreifende Mutationen sind dort möglich. Weil die finden ja perfekte Bedingungen.
Ehex.
Ich will mich dazu nicht weiter äußern, aber das Problem kannst du ja wieder selber ausmachen. Jetzt kommt eigentlich das Erschreckende. Dieses bakterienverseuchte Etwas ist unbedenklich.
Sagen Sie.
Man nimmt es, schüttet es auf einen Haufen, lässt es durchtrocknen und dann kommt der Bauer von nebenan, sagt Hurra, lädt seinen Hänger voll und streut das als tollen Dünger auf unsere Nahrungsmittelpflanzen. Das ist eigentlich mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
Also auf dem Weg, uns auszurotten, sind wir echt konsequent und einfach frei.
Es gibt jetzt erste Biowissenschaftler, die sich darum Gedanken machen, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung sein könnte. Es gab auch schon den ersten Antrag, der eigentlich vernünftig wäre, diese Reststoffe zu nehmen und ganz einfach ultrahoch zu erhitzen. Bei 100 Grad Hitze und etwas höher habe ich keine Probleme mehr mit Restbakterien.
Da kann ich mir mal alles sparen.
Aber es wird nicht gemacht, weil dafür müsste ich ja wieder Energie aufwenden, die mir dann am anderen Ende fehlt und mir Geld bringt. So, also kleine, leichte Maßnahmen, die unsere Sicherheit ja, in einem Maße steigern würden, die wir uns nicht ausmalen können, weil noch weiß keiner, was das für Konsequenzen hat, eigentlich das Zeug so auf die Felder zu schütten. Es gibt noch keine Beweise, keine Grundlagen. Deswegen sage ich nur, es ist ein Punkt, wo man drüber nachdenken sollte. Aber jeder weiß selber, Bakterien, optimale Bedingungen, Mutationen über Generationen hinweg, wer weiß, was da rauskommt.
Ich habe da auch keine Bedenken, dass wir da gefahren werden.
So. Und jetzt habe ich noch einen Schlusspunkt, das war, wurde vorhin schon angesprochen, Kleinversorgung. Es gibt sogenannte Schwarmkraftwerke. Da gibt es die ersten Versuche. Da steckt dummerweise, oder vielleicht, je nachdem, wie man sich auch Gott sei Dank, ein Großkonzern hinter. VW. Wir haben in ihrem großen Touareg ja einen Gasturbinenantrieb drin. Den großen Touareg ist eine Gasturbine, die ist sehr gut technisch gesehen ausgereift und funktioniert echt spitzenmäßig. Kann man nicht anders sagen. Muss man einfach neidlos mal anerkennen. Und die haben ein Forschungsprojekt unterstützt. Da haben die 10.000 kleine Einfamilienhäuser mit dieser Gasturbine ausgestattet. Die steht im Keller, ist an einem zentralen Rechnersystem in irgendeiner Zentrale angeschlossen. Der Deal mit den Hausbesitzern besteht darin, die dürfen ihr Haus mit der Abwärme heizen, die müssen dafür den Platz bieten. So, jetzt werden Sie, bitte?
Sehr vorstandig.
Ja, das ist vorstandig im Sinne. So, aber das Geniale von der Idee, die dahinter steckt, ist, dass diese Kleinkraftwerke, die haben so rund eine Leitung von 10 Kilowatt, nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden können. Und diese Kleinkraftwerke laufen in einem optimalen Betriebsmodus für Generatoren. Die drehen sie mit 1.500 Umdrehungen, das heißt die Lebensdauer, die beträgt viele, viele Jahre. Und da die gleichmäßig laufen, gleichmäßig belastet sind, ist der Materialverschleiß extrem gering. So, und die ersten Ergebnisse daraus sind ziemlich umwerfend. Weil die können auf die Tour eine gleichmäßige Energieversorgung sicherstellen, bis zu einem gewissen Grad, die unwahrscheinlich flexibel ist. Das heißt, wenn sich schlagartig abends 19 Uhr alle den Fernseher anschalten, wird der schlagartig sehr viel Strom mehr gebraucht. Ein Knopfdruck, fahren überall ein paar mehr Kraftwerke von diesen kleinen Motoren hoch. Energieversorgung gesichert. Wunderbar. 22 Uhr, viele gehen zum Bett, schalten den Fernseher aus, weniger Strom wird gebraucht, klack, 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 die Motoren fahren herunter. Das nenne ich bedarfsorientierte Stromversorgung. Und wenn man das Ganze mal konsequent zu Ende denkt und mit den anderen Technologien, wie zum Beispiel Wind, Solar in Kombination mit Wasserstofftechnologie verbindet, heißt, dass ich in der Lage auf große Gebiete durch dezentrale Energieversorgung mit Energie sicher, dauerhaft und günstig zu versorgen. Man muss mehrere Technologien miteinander einfach kombinieren. Darum geht es letztendlich. Die Solarenergie für sich alleine hat verloren. Deswegen wird es auch runtergemacht, weil sie wird immer separiert. Man muss sich mal einfach die politischen Äußerungen und die von der Lobby anschauen. Dann werden die Schwachpunkte auf der einen Seite von Solarenergie runtergemacht. Auf der anderen Seite die Kosten so hoch und sagen, es ist der einzig wahre Weg, aber es wird separiert. Solarenergie für sich alleine hat keinen Bestand. Eben aus den bekannten Gründen. Ne? Strom kann nur jetzt noch Licht aus. Dasselbe mit Windkraftwerken. Die werden propagiert, man braucht riesige Farmen, aber auf der anderen Seite heißt es ja, die verschandeln die Umwelt. Tun sie aber, wenn man so konsequent und so einzeln macht.
Ich habe einen Schlag.
Ja. Wobei, da gibt es mittlerweile auch andere Technologien. Es gibt Windkraftwerke, die haben keinen Motor mehr. Jedenfalls nicht so, wie wir ihn kennen. Die haben eine Spirale. Die stehen senkrecht, die haben keine Laufgeräusche mehr, oder fast keine. Das heißt, einen Meter daneben höre ich nichts mehr. Die laufen sehr konstant. Selbst bei Sturm können die Dinger laufen. Die großen Windkraftwerke müssen bei einer gewissen Windstärke abgeschaltet werden.
Ja, die 6, glaube ich, machen die zu. Ne?
Ja, je nach Bauform auch. Ja, weil einfach die mechanischen Kräfte sonst groß werden. So, dieser Rotor, der senkrecht steht, der kann auch bei Hurricane-Stärke laufen. Das interessiert ihn gar nicht. Und der kann bei geringer Windstärke, wenn die großen Rotoren noch gar nicht anlaufen können, weil der Widerstand viel zu groß ist, dann produziert der kleine senkrecht stehende schon lange Strom. Mhm.
Ist es nicht so, dass die Rotoren auch laufen, die seltenen Erden, ob die Schiene ja einen großen Daumen drauf hat und die Rotoren ja jetzt selber baut? Und wird das ja auch zukünftig problematisch werden?
Was meinst du,
die diese Rotoren, ja. Die Motortechnik, die benutzt doch wahrscheinlich auch diese seltenen Erden.
Nein. Diese Motoren sind ganz normale Stromgeneratoren, da ist Kupfer, ein bisschen Stahl und ein bisschen andere Leitmetalle und Grundmetalle drin, aber keine seltenen Erden. Die seltenen Erden tauchen in der Elektronik auf, aber das ist die gesamte Elektronik von betroffen. So, also letztendlich, diese einzelnen Sachen für sich werden immer wieder versucht zu separieren, sind für sich alleine in der derzeitigen Form nicht unbedingt brauchbar. Geht man aber dazu über, verschiedene Systeme mit den neuen Erkenntnissen zu kombinieren, hätten wir die Möglichkeit, unsere Energieprobleme kurzfristig auf eine sehr saubere, umweltfreundliche und auch ökologische, also sprich auch von den Finanzen gesehen, ja, einfache Weise zu lösen. Die müssen nur einfach gemacht werden.
Und da steht der Egoismus durch.
Ja. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich glaube, im Moment war es erstmal alles.
Ja.